Die drei Fragezeichen, da geht es nicht um die Kindergeschichten oder den Film, um die drei Fragezeichen, sondern ich lese euch jetzt einen Liedtext vor, ein Gedicht von deutschen evangelischen Pfarrer und Liederschreiber. In dem Gedicht oder in dem Lied wird eben das Thema, um das, was ich heute reden möchte, eben gesprochen. Schauen wir mal, ob es draufkommt, zu was da jetzt geht. Sie kommt zu dir auf leisen Sohlen und setzt sich langsam bei dir fest, um sich von dir die Kraft zu holen, die dich noch aufrecht gehen lässt. Sie ist ein Meister der Verkleidung. Ja, sie hat immer für dich Zeit und für jegliche Entscheidung braucht's eine halbe Ewigkeit. Sie lässt das Fernsehen ständig laufen und steigt als Schüssel dir aufs Dach. Sie lässt sich wunderbar verkaufen und hält die ganze Welt in Schach. Sie kommt mit guten Argumenten, man kann doch nicht, und außerdem, und selbst zu manchen Konsequenten, kommt sie zuweilen sehr genehm. Ämter und Büroetagen sind für sie ein leichtes Feld, weil bei diesen miesen Gagen allzu oft der Ansporn fehlt, sich mal richtig zu bewegen und zumindest dann und wann was Tolles hinzulegen, dass man wirklich stolz sein kann. Sie ist ein Bett mit vielen Kissen, und wer sich bettet, fällt hinein. Ja, sie hüllt dir dein Gewissen in Daunen und in Watte ein. Und im Hintergrund surrt leise eine Schlaftablettenmelodie und sie schickt dich auf eine Reise in ein Träumerparadies. Jeden Sonntag in der Kirche zieht sie ganz gemächlich ein, weil ein jeder in der Kirche denkt, das müsste halt so sein. Und so warten wir vergebens auf ein bisserl mehr Esprit, auf ein Zeichen echten Lebensmitteln mitten in der Liturgie. Ja, so warten wir vergebens auf ein bisserl mehr Esprit, auf ein Zeichen echten Lebens mitten in der Lethargie. Geschrieben eben von dem sogenannten Clemens Bittlinger. Gibt einige Lieder auch von ihm auf YouTube zu sehen. Aus dem Buch Auf Wellen kann man gehen. Wer habe ich damit gemeint? Mit der Sie. Sie kommt zu dir auf leisen Sohlen. Wer ist diese Sie? So ungefähr, ja. Gehört dazu. Bequemlichkeit kann man auch dazu sagen. Es ist die Trägheit. Die siebte der sieben Wurzelsünden oder die siebte der sieben Grundsünden oder wie es auch die katholische Kirche genannt hat, die siebte der sieben Todsünden. Was bedeutet Trägheit? Der Morris hat schon gesagt, die Physik erklärt die Trägheit folgendermaßen. Eigenschaft der Masse, schauen wir auf den Stern da vorne her, ihren Bewegungszustand beizubehalten, solange keine Kraft von außen einwirkt und eben diesen Zustand ändert. Der Star bleibt so lange liegen, bis dass der, keine Ahnung, in 1000 Jahren steht der Star noch da, wenn nicht irgendwas anderes nachgibt oder wenn er ausschiebt oder wenn er sich hebt. Es ist, wie der Moritz gesagt hat, ein physikalisches Grundgesetz und das ist zum einen wichtig, aber auch bedenklich. Der Markus hat hinten schon gesagt, um was geht es bei der Sie und Synonyme oder andere Wörter für Trägheit ist eben, wie der Markus gesagt hat, Bequemlichkeit, Energielosigkeit, Faulheit, da fallen uns vielleicht jetzt dann ein paar Bibeltexte dazu ein, Gleichgültigkeit, Gleichmütigkeit, Lustlosigkeit, Nachlässigkeit, Passivität, Pflichtvergessen, Sorglosigkeit, Stumpfsinn, Datenlosigkeit, Teilnahmlosigkeit, Unempfindlichkeit, Unlust, Verantwortungslosigkeit, und umgangssprachlich sagt man auch dazu, die Wurstigkeit. Das hat mir jetzt nicht selber ausgedacht, so wird im Duden die Trägheit beschrieben. Im Alten Testament wird uns einiges.
Warte kurz, mein Physiklehrer hat gesagt, Trägheit ist Physik. Jeder Körper möchte diesen Zustand, den er hat, beibehalten. Er möchte nicht verändert werden. Ein Kreisel dreht sich, weil er sich drehen will. So lange bis er hinfällt. Aber jeder Körper möchte so bleiben, wie er ist. Das ist Trägheit.
Okay. Das hat mein Physiklehrer nicht zu mir gesagt. Sondern ich kenne halt die Trägheit so. Was liegt, dann liegt es. Bis da so einer hergeht und das auf Zeiten schiebt. Oder was anderes tut ihm. Genau. Im Alten Testament wird uns einiges eben im Buch der Sprüche über die, anderes Wort ist für Trägheit, über die Faulheit, im Sinne von Trägheit oder dem Müßiggang, wie es auch gesagt, gelesen. In Sprüche 6, Verse 6 bis 8, lesen wir, da schreibt der Schreiber: Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege und werde weise. Sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat, sie bereitet im Sommer ihr Brot, hat in der Ernte ihre Nahrung eingesammelt. Ein Beispiel aus der Natur, in dem Fall ein Tier. Und die Ameise ist ja bekannt, eigentlich aus was? Als fleißig. Und fleißig ist genau das Gegenteil von faul. Genau. Ich kann, wo ich Trauma sagen, dass ich viele Bereiche in meinem Leben, dass ich da fleißig bin. Das traue ich mir so sagen. Es gibt viele Bereiche in meinem Leben, wo ich motiviert bin. Es gibt Sachen, da packe ich gerne. Es gibt viele Sachen, da bin ich verantwortungsbewusst. Das ist mir lustig, das taugt mir. Und dort ist es mir nicht wurscht. Und egal, was passiert und was geschickt. Aber leider muss ich eben aus meinem Leben auch bekennen, dass es doch sehr viele Bereiche in meinem Leben gibt, wo es mir wurscht ist. Wo ich faul bin. Wo ich nicht fleißig bin und wo ich vielleicht meiner Verantwortung, die ich zu tragen habe oder hätte, nicht nachkomme. Und ich glaube, dass es nicht nur bei mir so ist, sondern dass es auch in viel oder bei vielen Menschen ist, auch bei vielen Christen, auch in Gemeinden. Und deshalb sollten wir Christen uns prüfen, ob in unserem Leben Bereiche sind, wo wir eben Trägheit haben oder wo wir faul sind oder nicht. Wenn es wurscht war, warum redet man dann vor einer Sünde Trägheit? Warum ist das so gefährlich, diese Trägheit? Und das versuchen wir jetzt auf den Grund zu gehen. Zum einen ist ein fauler Mensch oder ein Fauler für andere Menschen eine Qual. Sprüche 10, Vers 26. Wie der Essig den Zähnen und wie der Rauch den Augen, so ist der Faule denen, die ihn senden. Die kann man eigentlich nicht viel anfangen. Sprüche 22, Vers 13. Der Faule sagt, ein Löwe ist draußen, mitten auf den Plätzen könnte ich getötet werden. Dumme Ausreden von einem Faulen immer gerne. Und eigentlich straft sich der Faule selbst, indem er seine eigene Faulheit und dadurch seine eigene Armut heraufbeschwört und den Spott den anderen auf sich heraufzieht. Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Bis wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig Schlaf und noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und schon kommt wie ein Landstreicher deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Sprüche 10, Vers 4. Wer mit lässiger Hand schafft, wird arm, aber die Hand der Fleißigen macht reich. Die Hand der Fleißigen wird herrschen, aber die lässige Hand muss Zwangsarbeit tun. Gierig ist die Seele des Faulen, doch ist nichts da, aber die Seele der Fleißigen wird reichlich gesättigt. Bei jeder Mühe ist Gewinn, aber bloßes Gerede führt nur zum Mangel. Auch wer sich auch nur lässig zeigt bei seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbers. Faulheit versenkt in tiefem Schlaf und eine lässige Seele muss hungern. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, nicht einmal zu seinem Mund bringt er sie zurück. Im Winter pflügt der Faule nicht, sucht er zur Erntezeit, dann ist nichts da. Am Acker eines Faulen kam ich vorüber und am Weinberg eines Menschen ohne Verstand. Und siehe, er war ganz in Nesseln aufgegangen, seine Fläche war mit Unkraut bedeckt und seine steinerne Mauer eingerissen. Und ich schaute es, ich nahm es mir zu Herzen, ich sah es, nahm mir daraus die Lehre. Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und wie ein Landstreicher kommt deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Sprüche, die was nicht nur im Sprüche sind und in dem Fall nicht lästig sind, solche Sprüche, eine Warnung sind und ein Hinweis auf das, was passiert, wenn wir faul sind. Und jetzt übertragen wir das aufs geistliche Leben, wenn wir da faul sind. Jetzt überlegen wir gemeinsam, wie kann sie, oder das, was meiner, oder was beschrieben wird, was eigentlich die Träger gemeint, die Träger des Geistes, wenn wir faul sind, im Geist. Dazu lesen wir jetzt gemeinsam im Neuen Testament ein Gleichnis von unserem Herrn Jesus. Manche werden sich schon denken, was kommt. Und es ist ja das Gleichnis, was da dazu gehört und auch dazu passt. Und zwar lesen wir gemeinsam auf dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, ab Vers 14 bis 30. Und da geht es jetzt um das Gleichnis der anvertrauten Talenten. Denn es ist wie bei einem Menschen, der aus des Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte, und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben? Siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Der Herr sprach zu ihnen, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du mein Geld den Wächtern gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. So ähnlich steht auch dieses Gleichnis im Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium haben wir ja schon miteinander mal gelesen. Und ich glaube, das Gleichnis kennt ja jeder, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, das weiß ja jeder, dass der Herr der Knechte eben Jesus Christus ist. Oder damit meint sich Jesus Christus eben selbst. Die Reise, auf der er sich begeben hat, eben die Zeitspanne von seiner Erdrückung in den Himmel bis zu seiner Wiederkunft ist. Und er hat die Talente aufgeteilt nach dem Kriterium, nach den jeweiligen Fähigkeiten. Der eine hat 5 Talente gekriegt, der hat vielleicht mehr können. Oder der hat mehr können. Darum hat er 5 Talente gekriegt. Der andere hat 2 Talente gekriegt und der andere hat 1 gekriegt. Der eine hat Verantwortung eben für 5 gehabt, der andere hat Verantwortung für 2 gehabt und der andere hat Verantwortung für 1 gehabt. Um mit den anvertrauten Talenten die Interessen ihres Herrn zu vertreten, aber entsprechend ihren Fähigkeiten. Er hat nicht jeden 5 gegeben, sondern er hat ihnen so viel gegeben, was er mit dem, was sie arbeiten haben können, zu dem, was fähig waren. Vers 16 sehen wir mit dem Beginn des Verses, da steht bei mir zugleich, auf Deutsch gesagt, der hat nicht lange umeinander gefackelt und umeinander tandelt, sondern der mit 5 Talenten ist zugleich an die Arbeit gegangen. Weiters, was interessant ist, derjenige, der was 5 Talente dazu gewonnen hat und der, was 2 Talente dazu gewonnen hat, haben trotzdem, der eine hat 5 gehabt, der andere mehr als die Hälfte weniger, trotzdem haben beide das gleiche Lob für ihren Herrn gekriegt. Im Vers 21, im Vergleich zum Vers 23, da steht exakt dasselbe. Die Probe für ihren Dienst war also nicht so sehr, wie viel sie verdienen, sondern da geht es, wie sehr sie sich bemüht haben, wie sehr sie sich angestrengt haben für ihren Herrn. Und dies, oder diese 2 Knechte, steht für das Bild eines wahren, gläubigen Menschen. Der dritte, im Vergleich zu den anderen 2, antwortet oder hat nichts für seinen Herrn vorzuweisen, als wie Beleidigung und ihm Ausreden. Erinnern wir uns an die Sprüche. Was für Ausreden haben wir da gehört? Der Faule sagt, ein Löwe ist draußen, mitten auf den Plätzen könnte ich getötet werden. Da muss ich ausreden, warum das nicht rausgeht. Der Knecht mit Wanderland, der hat auch Ausrede gehabt. Der hat die Schuld sogar seinen Herrn zugeschoben. Der hat zu ihm gesagt, du bist ein harter Herr. Er hat ihn als unvernünftig hingestellt. Er erntet dort, wo er nicht gesät hat. Er sammelt dort, wo er nichts ausgestrahlt hat. Meint er damit die Unvernunft seines Herrn? Oder weiß er nicht, weil er nicht fähig ist oder weil er sich nicht auskennt? Wer dort sammelt, wo er nichts gestrahlt hat, wo er erntet, wo er nicht ausgesät hat und er erntet trotzdem, wie ihm der Diebstahl untersteht, weiß ich nicht. Und seine eigene Faulheit entschuldigt er mit der Angst vor der Härte seines Herrn. Und es fällt ihm nichts Gescheites, als er das verglaubt. Dieser ungläubige Knecht wird zweifellos als ungläubig bezeichnet, weil sonst würde er nicht so über seinen Herrn reden und sonst würde er auch nicht so über seinem denken. Und der Tadel des Herrn fängt so an, du bist böse und faul. Und aufgrund seiner Antwort, das was ihm der Knecht gegeben hat, dass er hart ist, dass er dort sieht, wo er nicht dort erntet, wo er nicht gesät hat und so weiter, mit diesem verurteilt er sich eigentlich selbst, weil gerade deswegen, wenn er gewusst hätte, dass er hart ist, so wie ihn er beschrieben hat, umso mehr hätte er doch einen Arsch in den Tee bringen müssen und hätte schauen müssen, dass er damit arbeitet und nicht, dass er es vergrabt. Und das Wenigste, was er da hätte können, dass er es zu einem Wechsler gebracht hätte, so wird es da bezeichnet, um ihm entsprechend Zinsen zu erlangen. Vielleicht ist das Vergraben sogar mehr Arbeit gewesen, als wenn er es zum Wechsler gebracht hätte, ich weiß nicht. Das Wenige, was er hat, ist ihm auch noch genommen worden und kriegt der dazu, der was schon am meisten hat. Das ist ein biblisches Prinzip. Und die Konsequenz für das Tun des unnützen Knechtes ist, er wird aus dem Reich ausgestoßen, aus dem Reich seines Herrn wird er ausgeschlossen und ist ewig verloren. Der Ort, wo Weinen und Zähneknirschen ist, ist was? Ist die Hölle. Ist die ewige Verdammnis. Aber Vorsicht, er ist nicht dorthin gekommen, wer aus dem Geld oder wer aus dem Talent nichts gemacht hat, sondern ist deswegen hingekommen, weil sein Mangel an guten Werken gezeigt hat, dass er einfach den rettenden Glauben nicht gehabt hat. In Jakobus 2, ab Vers 17 heißt es, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. So heißt es in Vers 17. Und da geht es weiter. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, der Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. So ist auch der Glaube ohne Werke tot. Faul sein heißt auch in Bezug auf Pflanzen oder Tiere, verdorben, morsch, ungenießbar. Mit dem faulen Baum, der auch nur schlechte, ungenießbare Früchte hervorbringen kann, vergleicht Jesus den Menschen, der nicht von Grund auf von Gott erneuert wurde. Matthäus 7. Also bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und in Matthäus 12, Vers 33 lesen wir nun, entweder machet den Baum gut und seine Frucht gut, oder machet den Baum faul und seine Frucht faul. Denn aus der Frucht wird der Baum erkannt. Aber auch ein gläubiger Mensch kann der Fäulnis Raum geben, wenn er faules Geschwätz und mit zu schlechten Reden führt, die das Wirken des Heiligen Geistes hindern. In Epheser 4, Vers 29 heißt es, kein faules Wort gehe aus eurem Munde, sondern dass irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, auf das es den Hörenden Gnade darreiche. Tja, wollen wir mein Kräderduft da hoch? Sag mal los. Da stinkt es direkt, also wäre es verfaulheit. In Bezug jetzt auf faul, also schlecht werden. Und es ist immer so, gerade wenn ich über diese Themen rede, darum, ich mag schon langsam auch gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin, erkenne ich immer wieder bei mir selbst, wie daneben oft ich bin und wie eigentlich diese Predigt oder wie oft diese Predigt eigentlich für mich selber schreiben kommt. Und wie ich auf die Vergebung und auf die Hilfe von Jesus Christus angewiesen bin. Ich will da niemand verletzen, ich will da niemand auf dem Schlipp steigen oder auf Zechen steigen, aber ich glaube, dass sie jeder irgendwo findet da herin. In manchen Bereichen. Also mir ist da eine ganze Liste reingefallen. Die Trägheit des Geistes wird auch Asedia genannt. Und die Trägheit, der Markus hat schon gesagt, die Bequemlichkeit, mach's dir bequem, wie das letzte der 7 Todsünden angeführt. Und primär bei der Asedia geht es nicht um die diversen Spielarten offensichtlicher Faulheit, sondern eher um die Trägheit des Herzens und des Geistes. Das andere kommt eh dann noch. Die letztendlich aber zu den typischen Merkmalen des sogenannten Sofa-Menschens führen, der darauf wartet, dass ihm die gebratenen Hühnchen servierfertig in den Mund fliegen. Und da fällt uns zwar genau das Gegenteil ein. Wir nennen das Schlaraffenland. Der Traum vom sogenannten Schlaraffenland hat übrigens genau da bei diesem Thema seinen Ursprung. In den Flussbetten des Schlaraffenlandes laufen Milch, Honig oder Wein statt Wasser. Alle Tiere hüpfen und fliegen fertig gegrillt und mundfertig durch die Luft. Die Häuser bestehen aus Kuchen. Statt Steinen liegt Käse herum. Genießen ist die größte Tugend der Bewohner des Schlaraffenlandes. Harte Arbeit und Fleiß wird als Sünde betrachtet. Dem Alter wird mit dem Jungbrunnen abgeholfen. Aber Paulus sagt, frei übersetzt, 2. Thessalonicher oder im Brief an die Thessalonicher, wer nicht arbeitet, der soll ja nichts essen. Genau. Die Trägheit ist deshalb auch eine von den religiösesten Todsünden. Die Bibel, eben vor allem, wie wir vorher gelesen haben, die Sprüche, fordern uns wirklich heraus, nicht täglich auf der oder nicht auf der faulen Haut zu liegen. Dem Sabbat gingen auch 6 Arbeitstage voraus. Dann ist erst der Sabbat. Im Neuen Testament haben wir gelesen, im Gleichnis vom faulen, also vor den Talenten, in dem Fall jetzt von einem faulen Knecht, dass so weit führen kann, geistige Trägheit, dass Menschen verloren gehen. Schaut mal aus. Keiner macht sich doch mehr Gedanken über das, was wir mal sehen. Was wird nach dem Tod sein? Früher haben sich die Leute damit beschäftigt. Jeder hat irgendwo ein wenig seine Antwort gefunden. Die einen sagen so, die anderen sagen, du kommst wieder auf die Welt. Die anderen sagen, wir sind im Fegefeuer, das wird schon wieder irgendwann einmal. Da strengt sich keiner mehr an. Macht sie auf der Suche nach der Wahrheit. Und nicht nur die draußen, auch bei uns in der Gemeinde ist es oft so. Wie oft zeigt sich bei uns Christen auch in der Gemeinde eben durch Gleichgültigkeit und im Volksmund, wie schon gesagt, die Wurstigkeit den ganzen Sachen da gegenüber. Das schreckt mir oft zusammen, wenn irgendwer ein Brief verlässt, die haben dort Zwänge, die haben da Zwänge, da denken wir oft, jetzt schon wieder einer, der was Geld braucht. Weil du das schon so oft gehört hast und ja, weil du irgendwie angestumpft bist und weißt einfach über das gar nicht mehr Gedanken machen willst. Aber das so ist ja nicht sein. Die Gleichgültigkeit verbirgt sich hinter der so tolerant erscheinenden Haltung leben und leben lassen. Aber damit sagt man in Wahrheit nur, es soll jeder machen, was er will, solange er mich dabei in Ruhe lässt. Die heutige Trägheit geht mit der Gleichgültigkeit gegenüber anderen in der Gesellschaft Hand in Hand. Und wir kennen dieses Gleichgültigkeit aus einem anderen Gleichnis von Herrn Jesus, vom barmherzigen Samariter. Ein Priester war scheißegal, wer da gelegen ist, und ein Leviten war es auch komplett wurscht. Es war ihnen lästig, sie sind auf die andere Seite vom Weg gegangen, damit sie nicht einmal anschauen haben müssen. Und an ihrer Frucht hat man erkannt, wie es um ihr geistliches Leben steht. Und vor diesem Gleichnis jetzt abgeleitet vom Gebot, kommt er nach der Frage, wer ist eigentlich mein Nächster, auf die Frage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Daraus entstanden die Frage eben, wer mein Nächster überhaupt ist. Fragt man sich halt, wenn wir selbst bei uns schon so oft eine Gleichgültigkeit gegenüber Umständen in unserem Leben hat, wir tolerieren ja bei uns auch irrsinnig viel. Bei anderen sieht man es gleich, den Split im Auge, aber bei den eigenen Balken sieht man eh so gern. Aber wenn in unserem eigenen Leben oft schon manche Sachen, in Anführungszeichen, wurscht sind, oder das nimmt man nicht ernst, oder das sieht man nicht einmal noch, wie wurscht ist es uns dann oft gegenüber unserem Nächsten dann? wenn man sich um selbstständig mehr fähig sind, dass man sich rein. Menschen aus unserer eigenen Familie, Freund, mein Sohn, das war einer von meinen besten Freunden, Späseln, Arbeitskollegen, Nachbarn, Sport- und Vereinskollegen und so weiter, ich kann die Listen aufhören, weiß ich nicht wohin, sind nicht gerettet, gehen ewig vor die Hund, die sind ewig verloren. Da hilft das Beten heute für die Toten nur ein Doppelnuller. Da ist es vorbei. Und irgendwie, und ich rede es da wieder für mich, manchmal ist mir wirklich sowas von wurscht. Manchmal denke ich oft bei mir, das ist eigentlich erschreckend, wie ich das geschrieben habe. Aber irgendwann wirst du das schon mal sehen, weil dann hörst du mal mit dem Gesuderrad auf, wenn er sich über gewisse Sachen lustig macht. Bin ich genauso bei Jakobus und Johannes, die was gesagt haben, Herr, sende Feuer vom Himmel, damit die verzehrt werden. Die wünschen ihnen nichts anderes, oder? Aber wenn wir darüber nachdenken, vielleicht beten wir auch für sie. Aber wir gehen ihnen, wollen ein direktes Gespräch führen über den Glauben, es ihnen sagen, dass es ein Verlorensein gibt. Da kommt eben diese Trägheit wieder. Du weißt genau, was für Diskussion das aufkommt. Du weißt genau wieder, was du wieder an Suderei nachhaken lassen musst. Du weißt genau, dass du wahrscheinlich ausgelacht werden musst, auch ausgelacht werden wirst. Und so machen wir schon gar nicht. Man sieht das in der Arbeitswelt immer wieder. Ich bin ein Vorgesetzter. Manche Leute, denen geht die Arbeit sowas. Denen ist das manche Sachen so wurscht. Weißt du, was ich meine? Man sieht es in der ganzen Welt, wie mit der Umwelt angegangen ist, wie mit gewissen Sachen umgegangen wird, wie man oft untereinander miteinander umgeht. Man nimmt es halt einfach hin, man fängt nicht mehr an, dass man das ausredet, einen Streit ausdiskutiert, weil das ist Arbeit, das ist anstrengend. Wartet man lieber zwei Wochen, tun wir so, wie wenn nichts gewinnt war, und dann ist es eh, passt eh los. Das ist viel einfacher, als wieder was ausdiskutieren und was redet. Wir haben zuerst geredet, wir waren gesegnet vor einer Woche von Markus Vogel, der was irrsinnig viel weiß, der was für Israel viel erzählt hat, der was eine Stiftshütte gebaut hat und was ich nicht alles gemacht hat. Wenn der träge war, hätte er es wahrscheinlich nicht zusammengebracht. Weißt? Von nichts kommt nichts. Das ist ja so. Genauso ist es auch das Gleichnis vom Seemann, oder? Es fällt einer auf den Boden, es fällt einer in Dornen, es fällt einer ins Gestrüpp und es fällt aber auch was auf guten Boden. Aber die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt was irgendwo hinfällt, ist, dass ich mich sehe. Von nichts kommt nichts. Genauso auch die Verantwortung in der Familie. Wenn ich mich nicht mit meiner Frau weniger Zeit verbringe und um sie kümmert, da brauche ich mich nicht wundern, wenn irgendwann einmal was nicht passt. Wenn ich mich um meine Kinder nicht rennt, wenn ich keine Zeit mit ihnen verbringe, brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich mich einmal rennt. Wie oft war jetzt Feier, dass ich auf Nacht den Kindern, wie es bei uns oft oder lang der Brauch war, dass ich einer Geschichte verliere. Irgendwann, ich war zu fad, ich war müde, ich wollte mehr Ruhe haben, Hauptsache ich war im Bett und ich habe mehr Ruhe gehabt. Das ist die Trägheit. Aber auf der anderen Seite brauchen wir nicht wundern, wenn bei den Kindern irgendwo der Glauben oder das Wissen, sagen wir mal, über das Wort auf der Strecke bleibt. Was sagt der Herr Jesus im Gleichnis? Wie er zu seinem Hochzeitsmahl einlädt, geht sie und nötigt sie, überredet sie, sudert sie an und bringt sie es einer. Und nicht sagt sie einer wegen was, wenn sie wollen, dann wollen sie, und wenn nicht, dann nicht. Das sollte voll werden. Und auf der anderen Seite, man sieht es im Arbeitsleben, wenn einer fleißig ist, was wird belohnt? Du wirst sicher vom Chef keine am Tücke kriegen und sagt, wenn du dich anstrengst und wenn du gut arbeitest, sondern der wird sagen, gut hast du gearbeitet, schau eine Lohnerhöhung aus oder vielleicht einmal besser einen Posten oder was auch immer. Was hat beim Knecht ausgeschaut? Mit den 5 Talenten. Der hat ein Lob gekriegt. Der ist in die ewige Freude eingegangen. Was ist mit dem mit 2 Talenten gegangen, passiert? Er ist auch in die ewige Freude eingegangen. Das Wichtigste ist einfach, ich habe, bevor ich die ganze Projektreihe da angefangen habe, über das eigentlich wenig nachgedacht. Sprüche. Hat man mal gelesen, vielleicht wenn man mal was gesucht hat oder mal was gehört hat, aber so wirklich Gedanken gemacht hat, voll Konsequenzverträge hat, eher weniger. Man muss halt einfach ein gewisses Mittelmaß finden zwischen im Arbeit fleißig sein und auch zur Ruhe kommen. Der Jesus ist auch zur Ruhe gekommen. Er ist auf den Berg gegangen, hat Zeit zum Gebet gebraucht. Er hat seine Ruhe gebraucht. Hat einen Sabbat gehalten. Aber wie ich schon gesagt habe, den Ruhetag gehen immer 6 Tage Arbeit voraus. Darum macht er erst die 6 Tage Arbeit, den Ruhetag, so wertvoll als Ruhetag. Ich habe es nicht einmal zusammengebracht, in die ganzen 4 Jahre, wo Pfarrer Hilde im Altersheim gelegen ist, dass ich es einmal besuche. Nicht einmal. Die Tatsache schreit direkt nach der Trägheit, nach der Faulheit oder nach der Wurstigkeit. Und dann, wie es gestorben ist, war es zu spät. Am Anfang habe ich gesagt, dass die Physik ihm die Trägheit erklärt. Eben das, was dort liegen bleibt, solange es liegen bleibt. Solange was nicht eintrifft, eine äußere Kraft, die was diesen Stein bewegt. Ich habe da nur ein Teil. Was glaubt ihr, braucht mehr Kraft, als ich was in Bewegung bringe? Ja? Genau, der Stein. Stellen wir sich den der dritten Nussstein so schwer davor, den kriege ich oft nicht weiter. Und dieser dritte Stein, der was jetzt imaginär, den stütze ich einfach vor, so ein gescheiter Felsbrocken. So wie es bei einer Stormauer, die was der Bagger hin muss, da braucht man schon richtig Kraft. Ich identifiziere mich da eher mit den großen Storen, was gar nicht da ist. Manche Leute, von denen reden wir ja, die bewundern wir, von denen haben wir auch beim Gemeindewochenende miteinander gesprochen. Daniel hat erzählt von der Liste, die was alle voll dran ist, die was so ein Leben hat und wie der Markus Vogel da was auch leben und erlebt für das, woher kommt das. Die brauchen vielleicht ganz wenig Kraft, dass die ins Rollen kommen, dass sie die bewegen. Und da gibt es solche Helden wie mir. Da brauchst du einen Scheinbagger, der was da mal ins Rutschen kommt. Aber das Ziel sollte da sein, dass man da unter Anführungszeichen ganz leicht in Bewegung kommt. Dass man wirklich in Bewegung bleiben. Darum schreibt der Sprücheschreiber. Ich soll jetzt ein Beispiel an die Ohrmausen nehmen. Wo keiner dahinter steht, der was sagt, du dies, jetzt nimm dies und nimm das. Wir bitten, oder wir können, um diese Kraft, die was uns einfach in Bewegung setzen kann, beten und nicht bitten. Dass wir eben unseren trägen und faulen Zustand zum einen mal erkennen, dass wir das sehen und merken, hey, wo fällt es da? Und auch, dass uns diese Kraft, zu der, was wir beten, zum Herrn Jesus Christus, dass uns der in Bewegung bringt. In der Bibel steht, dass wir aus uns nichts da können. Aber mit ihm können wir was? Alles. Aber das muss zur Realität werden. Das muss sichtbar werden. Jakobus steht auch drin. Wenn du siehst, dass einer Mangel erleidet, da klopfst du ihm auf die Schulter, wünschst du alles Gute, der Herr sei mit dir, komm, beten wir noch miteinander und dann lass ihn gehen. Was bringt das denn? Er schreibt sogar, das ist nichts. Das ist Sünde. Gib ihm was. Tu was. Nur vom Beten allein. Du musst einmal so weit hinbringen, dass du mal einen hinteren Tee bringst. Aber der erste Schritt ist schon mal sicher dann, wenn wir dafür beten. Dass wir sich einfach nur mal Gedanken machen und mit dem Thema auseinandersetzen. Herr, wo willst du uns haben? Herr, was können wir machen? Ich bin vor zwei Monaten bin ich herumgestanden und habe gesagt, ich möchte da mal im Isolantenheim mithelfen. Ich war bis heute noch nicht um. Weil das die Leiterin, die Inge Zweimüller, jetzt 6 Wochen in Urlaub war, tja, schon schade. Aber irgendwie so unangenehm war es mir dann nicht. Weißt du, was ich meine? Dann warte ich halt noch gar 2 Monate. Jetzt ist es zwar wieder da, jetzt muss ich in Bewegung kommen. Gerade auf die Projekt aufzuhören. Versteht ihr, was ich meine? Oft schiebt man gleich gerne was vor, einen kleinen Umstand vor, hört, ah ja genau, das müssen wir warten, das geht nicht. Statt dass man sich Gedanken macht, wie kann ich diesen Umstand eben, oder trotz diesen Umstandes trotzdem zu dem kommen, was ich machen wollte. Wir sind alle nur Menschen, wir haben alle Sünder, wir können mit unserer Sünde zum Herrn kommen, aber trotzdem haben wir alle einen Auftrag. Der Knecht hat auch einen Auftrag vom Herrn gekriegt. Was hat er gesagt? Hat ihnen ein Talent gegeben, macht was draus. Wir haben auch alle einen Auftrag gekriegt. Wie wir den Auftrag erfüllen, ist uns überlassen. Sein Ergebnis soll passen. Und das Ergebnis ist unter Anführungszeichen nicht, dass es verdoppelt oder was weiß ich, was alles rausbringt, sondern dass der Herr das Bemühen sieht. Wir müssen einfach anfangen, oder ich muss auch immer mehr anfangen, eben Verantwortung auch zu übernehmen. Gegenüber meiner Frau eben mehr. Wenn ich auf der Sofa liege und schaue beim Arbeiten zu, kommt nicht so gut, oder? Oder Zeit mit den Kindern verbringen. Gegenüber meinem Arbeitgeber. Gegenüber meinen Freunden. Gegenüber meinen Mitmenschen. Aber ich bin trotzdem, allein schon das Nachdenken darüber und das Reden mit Gott gegenüber, also das Reden mit Gott darüber, so würde ich sagen, ist sicher mal die erste Kraft, die was auf uns einwirkt, dass wir in Bewegung kommen. Ich möchte mit dem Vers schließen, die Predigt, aus Jakobus 1, Vers 5, wo es heißt, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, dann sieht ihn auf 3 bringen. So bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm und sie wird uns gegeben werden. Amen.